Here is
RNF.
RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Hier sind wir wieder mit einer Ausgabe und zwar schon aus der zweiten Novemberwoche. Verrückt, in zwei Wochen ist ja auch schon der erste Advent. Auf den Straßen und in den Shopping-Centern sehe ich auch schon überall die Weihnachtsbeleuchtung hängen. Und viele Shopping-Destinations nutzen ja dieses erste Aufdrehen der Weihnachtsbeleuchtung ja auch als Event und veranstalten spektakuläre Light-On-Abende, wo dann zum ersten Mal alles aufgedreht wird und funkelt und glänzt. Heidi, wie ist es bei dir mit der Weihnachtsstimmung? Hast du schon einen ersten Lebkuchen vernascht oder dauert das noch ein bisschen?
Also ich muss sagen, es dauert noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz so in Weihnachtsstimmung, obwohl jetzt langsam beginnt. Gestern waren ja die Pressemitteilungen, dass die Tannenbäume aufgestellt wurden in Graz und in Wien und so geschmückt werden. Also schon langsam kommt es noch. Ich lasse mir da Zeit.
Ja. Sehr gut. Wolfgang, wie schaut es bei dir aus? Ich muss ja gestehen, ich habe mein erstes Weihnachtsgeschenk schon gestern erhalten. Ich habe das online bestellt. Wie ist so bei dir das Christmas-Shopping-Verhalten?
Nee, ich habe noch gar nichts gekauft, aber gerne Lebkuchen, die mir angeboten worden sind, gegessen. Das ist dann vielleicht der erste Kontakt mit Weihnachten. Nee, und natürlich die Weihnachtsbeleuchtung sehe ich auch. Ich bin gespannt, unter welchen Regularien die aufgehängt werden darf, weil ich meine, überall wird Strom gespart und dann habe ich mir gedacht, Mensch, die werden jedenfalls nicht die ganze Nacht leuchten, die Schaufenster müssen ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschaltet werden es wird sicherlich nicht ganz so kuschelig, weihnachtlich wie in den früheren Jahren vor unserer Energiekrise.
Auf jeden Fall, ja, da bin ich auch gespannt, wie lange die leuchten dürfen. Genau, wir werden es beobachten in den Städten und den Einkaufszentren. Sehr gut, wir haben wieder spannende Sachen vorbereitet und ich würde sagen, wir starten mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und wir haben ja schon bei der letzten Folge darüber berichtet, dass einige Firmen hier doch stark unter Druck geraten. Und jetzt haben auch Umfrageinstitute das Kaufverhalten ein bisschen näher untersucht. Und wir wollen natürlich eigentlich nicht immer über schlechte Dinge sprechen, aber die Kunden, die hier befragt worden sind, die machen sich doch sehr große Sorgen wegen der hohen Inflation und wegen dem Einbruch der Wirtschaft und deshalb werden zahlreiche Menschen wohl in der Weihnachtszeit ihren Konsum einschränken. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov zum Beispiel hat über 2000 Menschen befragt und da haben die Menschen gesagt, wir wollen sparen beim Kauf neuer Kleidung. Das heißt, Textilindustrie wird leiden. Wir haben Ausgaben für Urlaub, will jeder Zweite einsparen, also nicht komplett darauf verzichten, aber dabei sparen, das heißt Balkonienurlaub und auch andere Freizeitaktivitäten und natürlich auch die armen Restaurants, die wieder leiden und die also immer weniger Kunden haben, die immer weniger Personal haben, die immer weiter ihre Öffnungszeiten einschränken und wenn ihr mal essen wart, werdet ihr das ja auch erlebt haben. Also 7 Uhr oder 19 Uhr ist das neue 20 Uhr, das frühere 20 Uhr zum Essen gehen und verabreden und um 10, halb 11 sind die Restaurants leer, ne? Außer irgendwelchen Szenebars natürlich. Also da wird gespart und das lähmt natürlich auch den Konsum. In einem anderen Bereich hat man eben festgestellt, dass die Steigerung der Inflation die höchste, jetzt im Monat Oktober, die höchste ist seit 70 Jahren, nämlich eine Steigerung um 10% über dem Vorjahresmonat und der war auch schon hoch. Also die Menschen werden sparen und das wird den Handel empfindlich treffen. Zumal jetzt auch hier Mitte Ende November die ganzen Bescheide der Gas- und Energieunternehmen versendet werden mit den zukünftigen Vorauszahlungen und mit den Abrechnungen für das vergangene Jahr. Und ich denke mal, das wird das Weihnachtsgeschäft beeinflussen, aber noch mehr Januar und Februar dann. Da wird man sozusagen überhaupt nichts mehr ausgeben, befürchte ich. Ja,
ja. Ich finde das auch spannend. Ich war jetzt am Wochenende, auch am Samstag, ein bisschen hier in Wien in der Innenstadt unterwegs. Also die Stadt war wirklich brechend voll am Samstagnachmittag. Natürlich schaue ich dann auch immer, was für Sackerl, Tüten da in der Hand gehalten werden. Also das war dann schon vergleichsmäßig wenig. Ich war dann auch in sozusagen in Hotspots, wo man am Samstagnachmittag so hingeht. Campari Bar und Schwarzes Kamel, wo man echt sich anstellen musste. Also das war noch bis zur Mitternacht draußen und drinnen wirklich brechend voll. Also wie du sagst, das ist halt dann auch wieder so ein Spagat zwischen wahrscheinlich dann Restaurants und die dann, weiß ich nicht, da ihr Geld ausgeben dann in den Szene-Bars. Aber das war echt ein Wahnsinn, dass man sich da anstellen musste. Und das war wirklich eine Misch auch aus Touristen und auch Einheimischen.
Ja, ja,
also genau. Hier auch geteiltes Picture.
Ja, und im dritten Quartal 2022 war es wohl so, dass die Frequenz schon deutlich geringer war. Und da wurde auch jetzt nochmal berichtet, dass die Möbelhäuser, also eine größere Anschaffung, langfristige Anschaffung, dass die sehr stark leiden. Also da haben 80% der Betreiber gesagt, dass sie deutlich weniger Kunden hatten im dritten Quartal des Jahres. Lebensmittelgeschäfte haben zwar nur 20% weniger Kunden gehabt, aber die Kunden geben auch weniger aus. Also die werden auch getroffen, ne, wobei das da geteilt ist zwischen Discount und hochwertigeren Lebensmittel. Anbietern oder teuren, muss man besser sagen. Hochwertig ist ja relativ. Ja, und was mir auch so ein bisschen Sorge bereitet, dass immer mehr Menschen auf den Kauf nachhaltiger Produkte verzichten. 58% der Konsumenten haben in einer weiteren Umfrage angegeben, dass sie im Moment, weil sie wenig Geld haben, auch nicht nach den nachhaltigen Produkten, die tendenziell etwas teurer sind, zurückgreifen. Und gerade die Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren, die wollen erst dann wieder sozusagen nachhaltige Produkte kaufen, wenn sie mehr Geld im Portemonnaie haben. Doch ob das kommen wird so schnell, weiß ich nicht. Ich bin auch ein bisschen überrascht, weil ich habe gedacht, gerade die Jüngeren sind ja die das Thema getrieben haben mit nachhaltigen Produkten. Und das sind jetzt die, die sich als erstes da zurückhalten. Das wundert mich doch so ein bisschen. Aber naja, gut, Umfrage ist Umfrage, muss man erstmal so glauben. Aber ich hoffe, dass das nicht nachhaltig sozusagen Auswirkungen hat auf die Weiterentwicklung von nachhaltigen Produkten. Ja, dann habe ich hier zwei weitere Meldungen. Einmal die Firma Bonprix, die hat ja in der Hamburger Innenstadt in der Mönckebergstraße einen Testladen gemacht. Hatte ich auch in meinem Podcast mal vorgestellt. Sind ganz, ganz viele Händler dorthin gereist, haben sich das angeguckt. Waren eigentlich eine tolle, also Umsetzung von neuen Ideen und Verschmelzung von digitalen Anwendungen, gepaart mit einem Online-Shop. Aber jetzt hat man bekannt gegeben, dass man Mitte nächsten Jahres, also Ende Mai, das Geschäft schließen wird und wird die Erfahrung, die man aus dem Laden mitgenommen hat, sozusagen in der Otto-Gruppe insgesamt weitergeben, sodass vielleicht davon irgendwas übrig bleibt. Mal sehen. Ja, ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass Bonprix dann anschließend eine Expansion von Einzelhandelsläden macht. Aber ganz offensichtlich hat dieser eine Laden eben auch finanziell nicht seine Erwartungen erfüllt. Und für Bonprix sind die Zeiten auch nicht einfach, so wie für viele andere Textiliten ebenfalls. Denn die Umsätze von Bonprix sind um 11% gesunken. In Deutschland sogar um 13%. Insofern ist das Ergebnis da stark unter Druck gekommen und vielleicht auch einer der Gründe, warum man den Laden jetzt schließt. Ne?
Aber zumindest haben sie es mal ausprobiert. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, finde ich immer. Hätte ja auch ins Positive sich schlagen können. Ich finde es immer gut, wenn Marken und Unternehmen auch mal neue Konzepte ausprobieren.
Ja,
um,
genau.
Ja, so auch zu wachsen. Ne?
Und das, was die ausprobiert haben, das findet man ja jetzt sozusagen in den Probeläden von Amazon, die im Prinzip eine ähnliche Systematik verfolgen, oder auch Shein mit den ersten Läden, die machen das Gleiche. Also auf kleiner Fläche das Sortiment inszenieren und dann mit einer App des Unternehmens die Ware scannen und gleich bestellen für zu Hause oder dort zum Anprobieren. Was man da gesehen hat, also das ist die gleiche Denkweise dahinter, also das Wissen, was sie gesammelt haben und den Anfang, den sie gemacht haben, das hat sicherlich einen gewissen Standard gesetzt. Aber es ist trotzdem schade, weil das war auch immer interessant, sich das anzugucken. Ja, und dann habe ich hier noch eine Meldung, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das, ob das hier ganz woanders hingehört. Und zwar geht es hier darum, die Firma Schlecker, die es ja seit vielen Jahren nicht mehr gibt, also seit 10 Jahren, soll wiederbelebt werden. Und zwar hat ein relativ umstrittener Investor die Marke Rechte gekauft und will die Marke wieder aufstehen lassen. Er hat das vollmundig genannt, der größte Angriff in der Geschichte des europäischen Handels. Naja, das lässt schon vermuten, dass der davon nicht so viel versteht, wenn man sowas sagt. Jedenfalls seinen Neustart muss er verschieben, denn der hat nicht genügend Geld zusammengekriegt. Der Investor Patrick Landrock hat mit seiner Firma Kids Venture, das ist wahrscheinlich in Kitzbühel beim Wein entstanden, keine Ahnung, das klingt so. Entschuldigung.
Er wollte mit dem
Online-Shop loslegen und nicht nur Shampoo und Seife verkaufen, sondern auch alles Mögliche, und die Konkurrenz sollte sich schon mal warm anziehen. Naja, jedenfalls sein Unternehmen hatte er bewertet mit 1,5 Milliarden und sich dafür Geld geliehen, hat er alles gesagt. Ist aber jetzt erstmal alles zurückgestellt worden. Ist wahrscheinlich eher Kategorie Gossip. Aber ich erzähle das auch deshalb, weil der hatte ja auch schon Verträge gemacht für 32 Filialen in Deutschland und 7 Filialen in Österreich und ein Logistikzentrum gebaut. Naja, also solche Leute kommen immer durch, wenn es einer Firma schlecht geht. Und so einen weiteren Investor gibt es jetzt auch für die Galeria Karstadt. Die wollen ja viele ihrer Geschäfte zumachen. Da gibt es eben auch einen potenziellen Investor, einen Herrn Marco Schön. Das ist der Geschäftsführer der Online-Plattform Büro.de. Und der möchte bis zu 47 Stores in Mittelstädten übernehmen und glaubt an die Zukunft des Warenhauses und hat offensichtlich das Rezept, wie man das dann besser macht. Ja, ich weiß nicht, ob er da Büromöbel verkaufen will oder was, aber das finde ich, also solche Glücksspieler, die kommen dann immer wieder hoch und machen dann den Menschen leichte Hoffnung, die ihren Arbeitsplatz drohen zu verlieren, finde ich nicht ganz so witzig, aber wir werden sehen. Vielleicht wird ja irgendwas draus kommen. Wir werden jedenfalls darüber berichten.
Wir beobachten weiter, und ich würde sagen, ich übernehme mal Wolfgang. Ich habe hier nämlich wieder meine Rolle als
Du meinst,
Rolle
es reicht an schlechten
News.
Nachrichten, ne?
Genau. Ja. Wir kommen jetzt hier mal wieder in die Good News Kategorie. Ich habe da irgendwie meine Augen immer dafür dann offen, und ich würde sagen, wir starten mit Crocs, nämlich der US-amerikanische Schuhgigant Crocs Inc. Gab am Donnerstag für deren kürzlich beendetes drittes Quartal einen Rekordumsatz bekannt, der auf ein zweistelliges Umsatzwachstum bei allen Marken und Vertriebskanälen zurückzuführen ist. Also im Februar 2022 wurde zu Crocs Inc. noch die Marke Hey Dude dazu akquiriert. Das trägt natürlich dann auch zu einem solchen Rekordumsatz bei, ist ja auch klar, aber trotzdem erwähnenswert. Und zwar meldete der Konzern für das am 30. September endende Quartal einen konsolidierten Umsatz von 985,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 57,4% im Vergleich zu 2021 entspricht. Und für das Jahr 2022 2022 wurden die Prognosen entsprechend dann angehoben. Crocs Inc. rechnet mit einem konsolidierten Umsatz von 3,4 bis 3,5 Milliarden US-Dollar, was dann einem Wachstum von 49-52% gegenüber 2021 entspricht. Also ja, auch durch die Akquisition neuer Unternehmen lässt es sich gut wachsen. Und wenn es zu deinem Portfolio passt, dann wieso nicht? Also auch die Marke Croc selbst hat sich jetzt gut entwickelt, wenn man jetzt nur auf die Zahlen schaut. Also ist jetzt nicht nur durch diese zusätzliche Akquisition so positive Zahlen zu berichten. Die hatten ja auch viele Kooperationen. Wir erinnern uns an den Balenciaga Crocs und MCM Crocs, was es da alles gab. Also die haben schon gut auch Content und ja, Brand Awareness geliefert sozusagen. Und das schlägt sich dann auch in den Zahlen wieder. Wir haben aber immer noch keine zu Hause, oder Heidi und Wolfgang?
Nein, natürlich Nein. nicht, Sorry. Anna.
Okay.
Ich warte noch auf die Männerversion mit Männerdiamanten, whatever that is.
Männerdiamonds.
Oh, sehr gut. Und ich warte noch auf die schönen Modelle.
Sehr gut. Okay, wir schauen weiter, was es da so für neue Crocs-Modelle gibt, was es vielleicht unter dem Christbaum dann liegt. Ne? Wir machen weiter, auch ja, im Hauptthemenbereich Schuhe, wobei die CCC Group ja nicht nur Schuhe verkauft und sich um Schuhe widmet. Nämlich die CCC Group meldet für das dritte Quartal auch die höchsten Umsätze der Unternehmensgeschichte. So erlöste der polnische Schuh- und Modekonzern über 2,4 Milliarden polnische Zloty. Das sind rund 517 Millionen Euro. Und damit erzielen sie einen Plus zum Vorjahreszeitraum von 18%. Ja, jetzt muss man dazu sagen, natürlich Inflation, Kostensteigerungen und ja, Investitionen ließen das EBIT jetzt nicht so glanzreich dann erscheinen wie die gestiegenen Umsatzzahlen. Hier sinkt das EBIT nämlich um 52% auf 21 Millionen Zloty zum Vorjahresquartal. Die CCC Group hatte, wie gesagt, jetzt nicht nur diese CCC-Shoes, sondern haben ja auch ein Fashion-Konzept, das ja, Modivo heißt. Das konzentriert sich eher auf ja, Premium-Fashion-Angebot. Da sind dann zum Beispiel ein Guess dabei oder ein Armani Exchange. Aber sie haben auch das Off-Price-Konzept Half-Price gelauncht. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein ähnliches Konzept wie TK Maxx, wo ja zum Outlet-Preis dann verkauft wird. Es gibt ja auch eins auf der Mariahilferstraße, Heidi. Da war sogar davor meiner Meinung nach auch diese CCC-Schuhstore drinnen. Dann haben sie das Konzept da umgeswitcht. Ich war jetzt aus eigenem Schutzmechanismus, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht drinnen. Aber man merkt auch hier, dass ja, sich ein diversifiziertes Portfolio gerade auch in so unsicheren Zeiten auszahlt und ja, da eben dann auch positive Zahlen draus entstehen. Vielleicht noch ganz kurz, auch interessant, der ganze Konzern betreibt 824 Stores und 19,5% der Umsätze werden online erzielt. Hier schaffte CCC im dritten Quartal ein Plus von 61% im Vergleich zu den Vorjahresquartal Online-Umsätzen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir, was es in unserer nächsten Kategorie Neues gibt. Neue Öffnungen und neue Formate. Ja, und auch hier, das ist ja sowieso unsere positivste Kategorie, weil wenn es um neue Eröffnungen und neue Formate geht, dann ist das ja immer was Positives in der Hinsicht. Und da starten wir mal direkt mit Five Guys. Five Guys eröffnet nämlich jetzt im Oktober sein 35. Restaurant in Deutschland und das vierte in München. Five Guys hat schon ja, Filialen in Riem und Pasing-Arkaden und auch eins in der Innenstadt und jetzt auch in dem Stadtteil Neuperlach. Die US-amerikanische Burgerkette Five Guys eröffnet da nämlich im Perlach Plaza auf 400 Quadratmetern. Das Perlach Plaza befindet sich gegenüber dem Einkaufszentrum PEP und hat nach 3 Jahren Bauzeit jetzt eben im Oktober eröffnet. Das ist ein Mixed-Use-Konzept, soll so ein neues Quartier entstehen. Also dieses Perlach Plaza beinhaltet 110 Wohnungen, 104 Studentenwohnungen, ein Hotel und eben auch 30 Läden auf insgesamt 3 Etagen und darunter jetzt auch der Five Guys. Dieses ganze Projekt, also dieses Perlach Plaza, wurde von 2 Investoren, nämlich BHB und Concrete Capital, fertiggestellt und bereits vor 2 Jahren um 250 Millionen Euro an einen Fonds der KGAL-Gruppe, die ebenfalls wie die 2 anderen Investoren im Grünwald sitzen. Mhm. Sieht man ja jetzt auch viel mehr. Ich glaube, dieses Projekt hat sich auch in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Also es waren, glaube ich, mehr Stores und Läden geplant. Man hat jetzt natürlich auch mehr auf den Wohnbedarf geachtet. Also jetzt sind viel mehr Wohnungen als Läden. Spannend dann jetzt auch so diese ganzen Mixed-Use-Projekte und Quartiere zu beobachten in der Entwicklung.
Ja, spannend finde ich auch diese schnelle Entwicklung von Five Guys, muss ich sagen, ne? Die sind ja doch mutig und gehen in gute Lagen und Shoppingcenter und haben ja auch immer scheinbar ausreichend Kunden, die dort warten und die höherwertigen Produkte kaufen.
Ja, wie scheint. Ne?
Ja. In Wien, Anna, ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, aber ich sehe das immer, weil das ist in der Straße, wenn ich da vom Büro weggehe, schaue ich genau auf das Lokal hin. Und es ist, die Gastgärten rundherum sind alle knallevoll und bei Five Guys ist es halt nicht. Zum einen wahrscheinlich, weil es jetzt nicht sehr attraktiv gestaltet wurde, der Gastgarten. Und zum zweiten, also Frequenz sehe ich da, ich persönlich relativ wenig. Vielleicht, es gibt ja noch eine andere Filiale im Shoppingcenter, vielleicht geht die dann besser, aber am Graben könnte durchaus mehr sein, muss ich sagen, im Sinne der Gruppe.
So, ja. Vom Look and Feel habe ich auch das Gefühl, dass da nicht so viel los ist. Das ist auch so eine komisch geschnittene Fläche. Man muss, glaube ich, auch raufgehen.
Ganz schwierige Fläche.
Ja. Es scheint viel Kapital dahinter zu stecken, sagen wir mal so, hinter dieser ganzen Expansion. Aber die laufen eigentlich, also auch in den Outlets, sehr gut. Da kann man sich wirklich nicht beklagen, da ist immer was los. Ich würde sagen, wir bleiben bei Fast Food, weil was auch wirklich sehr gut läuft, ist Frittenwerk. Diese haben nämlich jetzt angekündigt, auch im Designer-Outlet Ochtrup zu eröffnen, was ja ein MacArthur Glen Standort auch ist. Frittenwerk ist schon in den Outlets in Neumünster und Berlin sehr erfolgreich an den Start gegangen und ist jetzt sozusagen in den deutschen MacArthur Glen Standorten auch dann flächendeckend zu genießen sozusagen. Die Filiale in Ochtrup macht im Dezember auf und wir sind schon alle ganz aufgeregt.
Ja, das kann man sehen. Also Food, das ist ja im weitesten Bereich Entertainment, Unterhaltung und nicht nur Shoppen. Da gibt es immer noch viele Konzepte, die gut funktionieren und die trotz der Zurückhaltung der Kunden neue Läden aufmachen.
Ja, ganz genau. Das ganz ist genau. Gut zu sehen. Noch ganz kurze Info, auch ein weiteres Konzept, was jetzt am Freitag offiziell eröffnen wird. Am Donnerstag ist so das Pre-Opening am Abend, nämlich Paper and Tea. Die eröffnen in Wien in der Walfischgasse neben den Sarah Home, also gleich beim Moulin Rouge und beim Plachutter. Wir werden berichten. Ich bin am Donnerstag dort und dann habe ich auch mal so einen Paper and Tea Store entdeckt.
Ja, da hatte ich ja auch meinen Podcast drüber gemacht. Ich habe auch eine Einladung dafür Donnerstagabend, aber leider schaffe ich es nicht, weil ich an einem anderen Ende von Europa bin, sozusagen. Aber den wünsche ich natürlich auch viel Glück bei ihrem Start in Wien und in Österreich, damit der erste.
Ich schaue für uns mit, Wolfgang. Hier haben wir zumindest eine Einladung erhalten, ne? Zum Belly Faster Young. Sehr gut.
Super, so, aber von Wien, super Übergang. Wo geht's hin? Super Übergang. Wir bleiben beim Essen, wir bleiben bei der Gastronomie. Wir ziehen in die Welt und zwar mit Louis Vuitton und in 3 Destinationen. Nach China geht es die Reise, nach Frankreich und dann auch nach Australien. Wir starten gleich zuallererst mit China und der neuesten Meldung des ersten permanenten Restaurants in Chengdu. Louis Vuitton ist ja ein Vorreiter, wenn es darum geht, anspruchsvolle chinesische Verbraucher mit Aha-Erlebnissen zu schaffen. Und so hat man jetzt das Restaurant mit dem Namen The Hole eröffnet. Das ist im jahrhundertealten denkmalgeschützten Guangdong Hall. Das ist neben dem Flagship Store von Louis Vuitton im Sino Ocean Taikoo Lee. Wurde 2015 eröffnet, 122.000 Quadratmeter und 1.000 Parkplätze hat diese Shopping Mall. Es ist quasi das Luxuswahrzeichen der Stadt. Chengdu ist ja diese südwestliche Stadt, die trotz anhaltender Pandemie ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Laut dem Zwischenbericht 2022 der Swire Group waren die Bruttomieteinnahmen des Sino Ocean Taikoo Li Chengdu in der ersten Jahreshälfte 2022 etwa gleich hoch wie im gleichen Zeitraum von 2021. Der Einzelhandelsumsatz ging um 8% zurück. Die Belegungsrate lag zum 30. Juni bei 96%. Es ist ein perfekter Standort für die Präsenz von Louis Vuitton in China. Es gab natürlich zur Eröffnung wieder was ganz Spezielles, und zwar ein interaktives Spiel, Mahjong. Das wurde im WeChat-Mini-Programm implementiert. Auch ein Lied wurde produziert mit dem lokalen Rapper Ma Sivai mit dem Namen What's Your Style? Also sehr passend. Louis Vuitton will aber natürlich nicht nur in China, sondern auch in Europa im Gastronomiesegment einen Platz einnehmen. Deswegen hat man jetzt, unsere Reise geht nach Paris mit großen Schritten und schneller als die Concorde es jemals konnte, hat man jetzt diese neue Vernissage, dieses neue Konzept Louis Vuitton Dream eröffnet, an einem außergewöhnlichen Platz, einen außergewöhnlichen Ort, dem ehemaligen Pariser Kaufhaus La Belle Jardinière. Wenn man jetzt nicht gleich nach Paris fährt, ich glaube, Anna, du planst es ja auch in nächster Zeit.
Genau, im Dezember bin ich wieder da.
Ja, schau, also bitte schau dorthin. Dargeboten wird das von 16. November 2022 bis 15. November 2023. Also das wäre sogar ich noch schaffen, täglich von 11 bis 20 Uhr. Also das sollte geht man sich aus. Ja, bestimmt sollte man sich nicht entgehen lassen. Und die dritte Reise, Louis Vuitton-Reise, führt uns jetzt wieder in die Ferne. Wir haben schon mehrfach berichtet von dieser Louis Vuitton, also Sie Louis Vuitton, dieser Ausstellung zum 160-Jahre-Jubiläum. Und das hat ja 2020 in Wuhan gestartet, ging weiter nach Hangzhou, Dubai, Tokio und ist jetzt in Sydney angelangt. Und da geht es darum, das Alte mit dem Neuen zu verbinden, den Besuchern eine interaktive digitale Erlebniswelt darzubieten. Es zeigt die Sammlung von alten und modernen Stücken, also auch bestimmt eine Reise, also wenn man dort ist, einen Besuch wert. Im First Fleet Park von 4. November geöffnet bis zum 11. Dezember 2022, 10 bis 22 Uhr. Ja, jeder will irgendwo noch das Weihnachtsgeschäft logischerweise mitnehmen. So auch eine andere Marke, die jetzt in London in der Brompton Road in Knightsbridge eröffnet hat. Und zwar auf 326 Quadratmeter werden auf zwei Etagen Alpha Tauri Produkte präsentiert. Natürlich wieder innovative digitale Features mit dem einzigartigen Einkaufserlebnis. Und das ist nach Salzburg, Graz, Wien nun der erste Shop in England und der erste Shop in London. Und wir wünschen alles Gute und viel Erfolg.
Und dann würde ich sagen, sind wir hier in unserer, unter Anführungszeichen, echten Welt auch fertig und wir schauen, was Neues aus dem Metaverse.
Es hat sich wahnsinnig viel getan, auch hier. Und zwar möchte ich gleich mit der ersten Meldung starten. Da wurde letzte Woche auf der Economist Metaverse Summit in San Jose der Agent Zero, der erste Homoversianer, der erste wahre Bürger des Metaverse und Zeitalters vorgestellt. Und zwar von seinem Erschaffer Daddy Bahakbir. Der ist jetzt der erste Mensch, der seinen Herzschlag hochgeladen hat und den mit seinem Avatar verbunden. Und ja, es war sein Lebensprojekt, wie er gesagt hat, und er ist völlig happy natürlich. Es ist ein Eckpfeiler von Eigentum, Staatsbürgerschaft, selbstsouveräner Identität im Metaversum. Präsentiert wurde der Agent Zero im Mars-Haus. Das ist das erste NFT-Haus, entworfen von Christa Kim. Und das ist nun das erste Metaversum-Konstrukt, das einen Herzschlag in seinen Mauern hält, also quasi das lebendig ist. Also spannende Geschichte, wie natürlich Sophia der erste Roboter mal war, ist es jetzt der Agent Zero im Metaversum. Und ja, wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt und wie es weitergeht und wann wir da quasi unsere Herzschlagqualitäten dann hochladen und auch da uns so quasi ja, live mit Agent Zero vielleicht unterhalten können.
Wahnsinn, ob das jetzt auch in diese Zeitschiene dann eingeht, dann vom Homo sapiens, Homo versianer, also ist ja richtig spannend, was hier gerade passiert.
Es ist spannend, du sagst es, Anna. Die neue Kooperation, von der wir heute berichten möchten, ist Polarife Lorraine und Fortnite. Fortnite hat ja mit Moncler, Balenciaga schon einige Brands am Start. Letzte Woche gab es eben die Kooperation mit Polarife Lorraine. Da hat der David Lauren, das ist der Chief Branding und Innovation Officer von Ralph Lauren, sich mit großer Freude gemeldet und gemeint, eben, wir freuen uns darauf, die digitale Erforschung weiter voranzutreiben und dabei auf unsere jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von bahnbrechenden Innovationen aufzubauen. Die Partnerschaft stellt eine völlig neue Sichtweise auf die Marke Ralph Lauren dar, die sich ganz und gar auf die Zukunft konzentriert. Also man sieht, man möchte jetzt quasi auch hier in eine andere Zielgruppe, in eine andere Sparte auch mit aufsteigen. Polarife Lorraine hat die neuen Outfits, die im Shop landen werden. Da gibt es jetzt auf Fortnite ein Polo Stadium Cup. Das ist ein Turnier, in dem Spieler die Chance haben, diese Teile kostenlos freizuschalten, bevor sie andere probieren können. Also man zeigt natürlich, dass man der Community vorab gleich ein Zuckerl gibt und dann, ja, das macht das Ganze natürlich auch interessant. Gut, eine Meldung habe ich noch in der Kategorie Metaversum. Und zwar hat das mit dem Fashion Trend Report 2022 zu tun. Danke, Bettina Esani, für den Link. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Der Fashion Trend Report ist eine Zusammenarbeit zwischen Roblox und der Parsons School of Design. Dort waren 1000 Nutzer. Wurden, also 50 Millionen gibt es, 1000 wurden davon befragt und man hat herausgefunden, dass sich beide Welten gegenseitig befruchten. Das heißt, die physische Mode nimmt von der digitalen Mode an und umgekehrt. Das zeigt sich in der von Roblox gemeldeten 25-prozentigen Zunahme der Zahl der aktiven Modeschöpferinnen, die digitale Waren für die Plattform entwerfen, wobei rund 11,5 Millionen von ihnen im Laufe des Jahres 2022 mehr als, sage und schreibe, 62 Millionen Kleidungsstücke und Accessoires entworfen haben. Muss man sich einmal vorstellen. Basierend auf diesen Daten gibt es auch mindestens, also laut Roblox, laut der Spieleplattform, 200 Mal so viele Designerinnen, die Kleidung und Accessoires entwerfen, als es Modedesignerinnen gibt, die in den USA physische Kollektionen entwerfen. Was heißt das? Nutzer wollen ihre Avatare individuell ausstatten. Das ist ganz, ganz wichtig und wesentlich. 40% der aktiven Nutzerinnen der Plattform aktualisieren ihre Avatare mindestens einmal im Monat. Und jetzt kommt es, 18% sogar täglich. Mode hat im Metaversum also schon bald gleich viel Wert wie in der realen Welt. Wir werden den Link, also wie auch immer alle anderen Berichte, auch dieser Link zum Report werden wir dann natürlich dazu geben zum Nachlesen.
Also ich hoffe, dass die physischen T-Shirts heute noch öfters gewechselt werden als bei 18% der Bevölkerung. Aber es geht in die Richtung, Heidi. Es geht in die Richtung. Sehr schön. Da hatten wir wieder umfangreiche News. Vielen Dank dafür auch, Heidi. Und ich würde sagen, wir schauen in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und da geht es wieder um Kuriositäten vielleicht oder auch beinharte Management-Entscheidungen. Wir hatten in der jetzt noch laufenden Ausgabe von vor 2 Wochen darüber berichtet, dass der Adidas-Chef sozusagen da auf on hold ist und das Unternehmen verlassen muss. Und jetzt wird seine Nachfolge diskutiert. Und das ist schon irgendwie, wenn man sich so ein bisschen eindenkt in die Gegebenheiten von Herzog Aurach, etwas ganz Besonderes. In Herzogenaurach sitzen ja zwei Weltunternehmen, einmal Puma, einmal Adidas, von zwei Brüdern im Streit sozusagen gegründet. Und ich habe das selber mal miterleben dürfen, wenn man dann diese Geschichten gehört hat, dann gibt es sozusagen Teile, da darf kein Adidas-Manager oder Mitarbeiter hingehen oder kein Puma-Mitarbeiter hingehen. Das ist also, die Stadt war lange, lange Jahre sozusagen gespalten. Entweder gehörte der einen oder der anderen Fraktion an und es war überhaupt nicht denkbar, dass Mitarbeiter zu dem gegnerischen Unternehmen gewechselt haben. So, und jetzt steht hier an, dass der Chef von der Firma Puma, Björn Gulden, der neue Chef von Adidas werden soll. Und das finde ich ist also auf der einen Seite ein normaler Vorgang, wie man einen Manager ersetzt. Und damit hat man sicherlich einen fachlich kompetenten Nachfolger für Kaspar Rohrstedt gefunden. Aber dass der sozusagen aus dem gleichen Ort von dem Bruderunternehmen kommt, was jahrelang die Stadt gespalten hat, das ist doch schon ungewöhnlich. Vertrag ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, aber ich denke mal, das wird genauso kommen, wie das jetzt schon in den Medien berichtet wird. Ne?
Ja, naja. Wahnsinn. Skandal.
Ja. Skandal, genau, ja.
Und Skandal jetzt, im Herzogenaurach.
Genau, und da gibt es noch einen Skandal, ne?
Ja, genau. Wir haben ja über den Skandal in der letzten Ausgabe auch berichtet, ne, dass Kanye oder Yee von den Labels Balenciaga und Adidas ja unter Anführungszeichen gekündigt wurde, beziehungsweise sagen wir mal so, die Partnerschaften aufgelöst wurden und ja auch Gap gab das bekannt. Und jetzt genau richtig in dem Moment wurde auch die neue Kollektion oder Kooperation Balenciaga und Adidas angekündigt. Diese war ab dem 3. November zu ergattern. Ja, das ist die dritte Kooperation der beiden It-Labels. Die Capsule Collection wurde auch innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Also sorry, dass wir erst jetzt berichten, aber es gibt nichts mehr zu kaufen. Aber fand ich, sage ich mal, vom Timing auch wieder spannend aufgebaut.
Und ja, vom ehemaligen Milliardär durch sein Verhalten ziemlich abgestürzt, würde man meinen. Also Hochmut kommt vor dem Fall, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Und ich habe noch einen ganz persönlichen Tipp für ihn. Wie kommt man wieder zu einer weißen Weste? Ganz einfach. Ihr kennt ja Spülmaschinentabs, ne? Die sind für viele Dinge gut. Die kann man nicht nur im Geschirrspüler verwenden, sondern auch so angebrannte Pfannen und Töpfe damit sauber kriegen, wenn man das da einlegt und so ein bisschen vor sich hin schrubbeln lässt. Ja. So, aber was ich nicht wusste, man kriegt gelbliche Flecken aus weißen T-Shirts damit heraus. Und kriegt die auch wieder frisch, ne? Also das zum 18% wechseln, auch ganz gut geeignet, indem man nämlich einfach so ein Spülmaschinentab bei der nächsten weißen Wäsche mit reinpackt und dann gehen die gelben Flecken unter den Achseln, hinten am Kragen und sonstige Flecken, die man durch und weiße Westen, die man gerne haben möchte, werden dann wieder strahlend weiß.
Sehr gut, Wolfgang. Es ist witzig, dass du sagst. Ich bin gerade voll geflasht. Ich habe das Gefühl, ich habe heute geträumt, dass ich so herumgehe und so einen gelben Fleck auf einem weißen T-Shirt habe. Also ich werde mir auch diesen Tipp zu Herzen nehmen. Ich weiß nicht, ob ich mir das gestern schon durchgelesen habe und deswegen davon geträumt habe, aber gut.
Ja.
In diesem Sinne danke auch ich dir für diesen Tipp, den ich mal testen werde und wir auch davon berichten werden. Und ich will sagen, wir schließen die heutige Folge wieder ab. Freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Freuen uns auf Kommentare und auf euer Likes und Folgen auf unserer Retail Newsflash Seite auf LinkedIn und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast.
Ja, und einen guten Start in die Adventszeit. Bye bye.
Liebe Grüße aus Wien.